Ja, heute wird es kultig hier beim Schau mal Podcast, weil wir schauen nämlich auf das Cult Attack Festival, das zum dritten Mal durchgeführt wird in Bern von der Cult Movie Gang, wo Jubiläum hat das Jahr, nämlich 10 Jahre Jubiläum und die haben ein vollpacktes Programm. Und bei mir ist der Mephisto, Joe Mephisto.
Sali Maski.
Und wir gehen das heute zusammen durch. Das Thema ist 2000er, wo das Cult Attack Festival die besten und kultigsten Filme bietet. Und wir nennen in diesem Zusammenhang wie letztes Jahr nennen wir unsere Lieblingsfilme aus dem Jahrzehnt 2000 bis 2009. Ja. Und dort hat es natürlich ein paar Überschneidungen
dort zum Cult Attack Festival. Vielleicht auch nicht so viel, man weiss es nicht, gell?
Vielleicht auch nicht so viel, genau, aber auf das gehen wir jetzt ein. Auf jeden Fall noch schnell zum Organisatorischen. Das Cult Attack Festival findet statt vom Donnerstag am 6. März bis am Sonntag, 9. März. 4 Tage mit 22 Filmen. Immer am 12. Uhr, am Mittag fängt es an, bis zum Mittag in die Nacht rein. Irgendwie nach der 2, die letzten
ja,
Filme.
Ja, meistens die kleinen. Düstereren, die haben sie schön am Schluss gesetzt, ja.
Genau, und sie haben wieder ein vollpacktes Programm, ganz unterschiedlich. Komm, ein paar holen wir raus, weil das Programm steht jetzt.
Vollständig, seit wenigen Tagen vollständig. Jawohl, genau.
Also Mephisto, du nennst zwei, drei
ja,
Filme.
Ja, ich tue immer so pro Tag einen, zwei, dass man sich noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten kann. Natürlich kann es ja auch jeder auf cultattack.ch sich das Programm anschauen, aber trotzdem, jetzt hier im Podcast, wollen wir nicht alle abrattern. Es fährt ganz, ganz sanft an. Am Donnerstag, 6.3. könnt ihr am Mittag um 12 Uhr, wenn ihr Zeit habt, in der Mittagspause zum Beispiel, ihr ein bisschen längere oder vielleicht habt ihr sogar frei. Oder habt irgendeinen Ausgleichstag oder was auch immer. Geht euch doch Shrek anschauen, der Animationsklassiker aus dem Hause 20th Century Fox. Den könnt ihr euch dann im Cult Attack Festival reinziehen.
Und wo übrigens der Wunschfilm ist, sie haben noch ganz viele Filme gehabt, die nicht gezeigt werden. Das hat man können abstimmen auf Instagram, auf ihrem Kanal und Shrek hat gewonnen und darum wird er gezeigt zur Eröffnung des Festivals.
Genau, und dann habe ich ganz persönlichen Hinweis noch. Einer von meinen absoluten Lieblingsfilme von Guy Ritchie, der wird nämlich am 4. ab 7. Uhr am Abend gezeigt. Snatch, ein Gangster-Hit, ein Gangster-Klassiker vom Kultregisseur Guy Ritchie. Den müsst ihr euch, wenn ihr den wirklich noch nie gesehen habt, dann müsst ihr unbedingt anschauen. Übrigens, wichtiger Hinweis, alle Filme im Originalton mit Untertitel. Das ist noch ein Hinweis, der generell gilt.
Und das ist im Queenie, dort im City West, im Kino, könnt ihr die Filme schauen. Und ich werde eben dort sein am Donnerstag, weil ich habe Snatch noch nicht gesehen.
Das, ja, da musst du unbedingt sehen, ich komme natürlich mit, das ist ja klar. Ja, was zeigen Sie dem Freitag, 7. März, Moski?
Ja, sie fangen wieder an mit dem zweiten Film von dieser Trilogie, nämlich Before Sunset. Und ich liebe diese Serie, die ja alle 9 Jahre weiter ist gegangen. Und das ist jetzt der zweite Film. Und der erste Film, Before Sunrise, haben sie letztes Jahr gezeigt, in den 90er Cult Attack Festival. Und darum geht es jetzt weiter. Das finde ich super, dass sie das weiterführen.
Ja, was kannst du sonst noch bieten an diesem Tag? Als zweite Menschen.
Ja, dann haben wir doch auch noch wieder um die gleiche Zeit, wo Snatch läuft, nämlich Twilight, die Romanze von diesen Vampiren, die natürlich sehr, sehr kultig ist. Und, ja,
der Durchbruch von zwei grossen Schauspielerinnen und Schauspielern, nämlich von Robert Pattinson und von der Kirsten Stewart, das ist noch, bleibt noch zu erwähnen, auch wenn ich Twilight selber nicht so toll finde, aber auf jeden Fall talentierte Schauspielerinnen und Schauspieler aus dieser Serie rausgekommen, aus dieser Trilogie.
Und vielleicht da kann ich noch eine kurze Geschichte dazu erzählen, weil ja, nämlich ist, glaube ich, der zweite Teil gewesen, wo ich ganz sicher im Kino habe gesehen, und das muss mich noch erinnern an den Tag, bin mit meiner Frau gegangen und das war irgendwie so eine Vorpremiere gewesen und ich glaube, ich war und noch zwei andere Männer. Wir waren die einzigen drei Männer in diesem Kino. Und dann geht es eine Zeit, bis der Robert Pattinson kommt. Und dann ist natürlich ist das losgegangen dort im Kino. Alle aufgeschaut, alle Frauen, und haben angefangen zu klatschen. Dort im Kino, das war köstlich.
Ja, dann gehen wir gerade auf Samstag, gell?
Mhm.
Jetzt sind wir schon mitten im Wochenende. Ah, ein Film, den ich sicher schon ungelogen 10-mal gesehen habe, vielleicht auch mehr, einfach weil ich sie liebe. Edgar Wright, sein Hot Fuzz mit zwei Action-Comedy-Superstars, nämlich mit Simon Pegg und Nick Frost unter anderem. Cop, Buddy-Cop, wie soll man sagen, überdrehte Buddy-Cop Komödie, Action-Film aus Großbritannien, wo ihr unbedingt müsst schauen müsst. Der macht richtig Spass. Den könnt ihr euch am Nachmittag um 2 am Samstag, also gerade nach dem Mittag, reinziehen. Und das ist eher so ein der Tag von, so ein von der startet sehr speziell. Und am Abend kommt natürlich ein Highlight, oder? Kann man so sagen? Natürlich, ja. Viele haben ihn schon gesehen, aber er ist ein Highlight.
Ja, würde ich sagen, das ist eigentlich auch der Film und er läuft zur Primetime Samstag, nicht 4:08, aber fast kurz vorher startet er. Und das ist Batman The Dark Knight.
Genau, mit Heath Ledger in seiner letzten grossen Rolle, bevor er verstorben ist, als Joker. Der Joker, der wahrscheinlich am meisten CD gegeben in den letzten 20, 30 Jahren. Also die letzte Joker-Darstellung. Also wenn ihr den nicht verpassen wollt, geht am Samstag ins Kino. Und dann sind wir schon beim letzten Tag angekommen, gell?
Ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen traditionell, ein bisschen durch Familientag, aber auch ein bisschen der, der viel ein bisschen gemütlicher abläuft. Und da gibt es zuerst eine Romanze, aber nachher gehe ich darauf ein, und zwar auf ein Little Miss Sunshine. Da habe ich nämlich erst vor kurzem daheim noch geschaut, wo ich noch nicht gesehen habe. Und das ist eine köstliche Komödie, die aber noch so ein bisschen tieferen Sinn mitgibt. Und wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann verpasst doch den nicht am Sonntag, um 2.
Genau. Und
der Abschluss?
Der Abschluss vom Cult Attack Festival macht einen Film, wo ich eingeschlafen bin.
Oh nein, das kannst du nicht sagen.
Es tut mir wirklich leid. Ich bin ja damals ins Kino schauen. Ein absoluter Klassiker. Ich bin dann nicht leer, wo der ist rausgekommen. Und zwar reden wir von Amelie, die wunderbare Welt der Amelie. Und ja, natürlich ein Filmklassiker, ein Kritikerliebling. 2001 erschienen. Jean-Pierre Jeunet, André Tatou mit ihrer grossartigen Rolle als Amelie. Mathieu Kassovitz in einer Nebenrolle, der Rufus. Also, die Franzosen können tolle Filme machen. Das ist ein toller Film. Er ist einfach, glaube ich, mir hat er nicht so reingerissen damals. Aber hey, es ist ein absoluter Klassiker. Geht auch unbedingt schauen und hört vielleicht nicht auf mich.
Ja, du bist vielleicht nicht so ein bisschen in dieser Welt. Dann bin ich ein bisschen mehr.
Ich bin nicht in der Amelie-Welt, aber das ist vielleicht etwas für dich. Ja, oder? Also, du wirst ihn ja wahrscheinlich schon gesehen haben.
Ja, ich habe ihn gesehen, aber es ist schon ewig her. Aber ich habe schon noch so eine Erinnerung, dass er halt einfach eine wundervolle Welt ist. Ganz zauberhaft. Da könnt ihr auf jeden Fall schauen. Ich glaube am Sonntag leider nicht ans Cult Attack Festival, darum verpasse ich da den Abschluss.
Der Schlusstag. Also, yes. Cult Attack Festival geht her Anfang März. Sichert euch Tickets via Website cultattack.ch. Könnt ihr nachher auf einen Link für Tickets klicken und dort werdet ihr umgeleitet auf die Quinny-Seite. Zeigt werden alle Filme, wie gesagt, im Quinny Cinema Club. Gerade beim City West zu Bern, auch in Nähe vom Bahnhof. Wenn ihr ein bisschen von weiter weit müsst oder könnt oder wollt anreisen, dann ist das überhaupt kein Problem. In 2-3 Minuten seid ihr vor dem Kino. Also tipptopp, auch für die, die ein bisschen von weiter her kommen, sage ich jetzt mal. Liebe Grüße gehen raus an all unsere Podcast-Kollegen aus Basel und Zürich und wie sie alle heissen. Hoffen wir, sieht euch dort. Und sicher vor allem Tickets für die Primetime-Vorstellungen ein bisschen früh genug. Es gibt einen Festivalpass, wo der freie Eintritt in alle Filme hat, für alle 4 Tage. Es gibt neu, dieses Jahr, einen Fiver, den wirst du, glaube ich, du holen, gell?
Ja,
habe ich gehört, wo ihr 5 Filme zu einem reduzierten Preis auf einer Karte habt, wo ihr könnt besuchen könnt. Reservationen, wie gesagt, könnt ihr online machen. Cult Attack ist vor der Tür. In knapp 2,5 Wochen geht es los. Also, los, holt euch die Sachen.
Genau, und wenn ihr sonst nicht könnt gehen, jetzt da, 6. bis 9. März, als Cult Attack Festival, dann schaut doch mal rein bei der Cult Movie Gang. Das sind die, die das Festival organisieren. Und die haben sonst jeden Freitag einen Kultfilm, den sie zeigen. Und sonst noch ganz Film, Anime Mittwoch etc. Schaut doch dort rein, wenn ihr hier nicht könnt gehen oder interessiert seid an solchen Filmen, dann ist das sicher, ja, ein Blick wert, hä? Und
Lichtig.
Jetzt schwenken wir doch rein auf unsere Lieblingsfilme vom 2000er.
Ja, wir haben eine Top-List gemacht. Wir haben unsere persönliche Top-List gemacht. Unsere persönlichen 2000er Highlights. Und genau. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Jetzt müssen wir ein paar Sachen, glaub, vorab sagen, gell? Oder wie siehst du es? Oder wollen wir es an Schluss nehmen? Das Mensch, ja, weißt du, wegen der Menschen, oder?
Ja, das, haben wir ja noch so. Das können wir so ein bisschen, wo wir durchgehen, können wir ja das dann erwähnen. Aber für mich ist es so, ich habe meine Liste zusammengestellt, auch im Sinn, dass sie so ein bisschen meine Lieblingsfilme. Es muss nicht immer der Best sein, oder? Das sind so ein bisschen die, wo man so ein
bisschen
persönliches Befinden, die aber vielleicht auch ein bisschen kultig sind, wo man dann in Erinnerung geblieben, so ein bisschen. Oder erst Menschens. Es war wieder ein wunderbarer Jahrgang, gewesen, haben wir gemerkt, wo wir die 2000er...
Eine Wahnsinnsliste hätten wir da wieder zusammenstellen können. Top 10 hat gar nicht gelangt. Ich kann es schon jetzt mal sagen. Schon vorab.
Genau, darum gehen wir durch. Wir haben 10 Filme rausgeschrieben, die wir voneinander nicht wissen, welche das sind. Und dann haben wir noch ein paar Honorable Menschen aufgeschrieben. Hä? Wollen wir starten?
Ja, eben wie gesagt, ein kleiner Disclaimer auch von meiner Seite, weil du das auch gerade erwähnst. Ich habe wirklich so Filmreihen, gewisse Sachen so ein bisschen ausklammert, du das ein bisschen Menschen da, da werden wir ja dann noch drüber reden. Mhm. Und habe mich wirklich so auf Einzel-Standalone-Filme konzentriert, weil so schwer diese Liste hat, Top 10 hat nicht gelangt. Genau. Aber ich lasse den Vortritt, geh rein mit deinem 10.
Mit meinem 10. Ja, da gehe ich jetzt eben gerade schon ein bisschen drauf ein. Das haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen abgemacht. Das war so ein bisschen der Peak gewesen. So ein bisschen von den Animationsfilmen haben wir festgestellt, die wirklich kultig waren, wo man heute immer noch ein bisschen schaut. Es hat jetzt dann ein bisschen abgegeben. Aber da ist wirklich Pixar vor allem, aber auch die anderen wie Disney etc. auf dem Hoch oben gewesen. Wenn man da alle ja, so Animations- oder Trickfilme, wie wir sagen, nennt. Und ich habe da stellvertretend einen rausgeholt, der eben mir persönlich so ein bisschen am besten gefällt, den ich auch ein paar Mal gesehen habe. Und das ist nämlich Monsters AG.
Oh, schön! Den finde ich super.
Ja, da habe ich wirklich, also da finde ich den Humor alles, aber er ist auch so herzlich und ja, auch ein bisschen speziell halt mit diesen Monstern oder mit dem Thema, was ist. Weil sie ja Kinder verschrecken und durch das Geissen von den Kindern tun sie ja dann die Energie absaugen. Denn ja, die zwei Figuren oder die zwei Hauptmonster, sag ich mal, der Sullivan und der Mike, der nur ein Auge hat, den kennt ihr sicher, das kleine grüne Männchen mit einem Auge. Ja, da
kann ich als Figur daheim.
Ja, da kann ich mir einfach irgendwie immer wieder lachen, wenn ich die Szene sehe. Was ich mich auch noch einmal erinnere, ist, es hat ja ein kleines Kind, so, das eben mitspielt. Und die Stimme, die sie dort hat, das ist das Kind vom Tonmann, der das zusammen hat gemischt. Das hat nämlich nie gepasst, wie das Kind irgendwie redet oder geäussert. Und er hat sein Kind irgendwie müssen mitnehmen ins Studio. Und das war dann dort irgendwie im Spielen gewesen. Und dann haben sie das irgendwie aufgenommen und das ist dann in den Film reingekommen. Das ist mir geblieben. Und noch, dass sie einen Abspann haben, nämlich so Take-Outs, wenn ihr den Film am Schluss schaut. Und das finde ich so grossartig, oder? Der Humor, dass du bei einem Trickfilm oder Animationsfilm am Schluss Take-Outs machst von Sachen, wo sie plötzlich haben müssen anfangen lachen, was bei ihrem Dialog, oder? Und nicht mehr aufhören können. Und das ist ja Humor, den ich einfach wahnsinnig gerne habe. Und
wenn ich schnell dort ja, einhaken bei diesem Thema, das ist das absolute Highlight, die verdammten Outtakes.
Siehst du, ich muss schon wieder lachen, wenn ich nur daran denke.
Pixar hat zu dieser Zeit, da muss man vielleicht noch schnell sagen, Pixar hat damals noch nicht Disney gehört. Und ich bin generell der Meinung, was Pixar in den 2000er gemacht hat, haben sie nie mehr in dieser Qualität erreicht. Da können wir vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen. Aber was ich wirklich muss sagen, ist die Outtakes. Das ist damals zuerst mal bei A Bugs Life gemacht worden. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast.
Nein, den habe ich aber nicht gesehen.
Und dort haben sie das zuerst mal gemacht. Und ich weiss noch, ich bin in diesem Kino gehockt und bin fast gestorben vor Lachen. Weil schon nur die Idee, bei einem Animationsfilm Outtakes zu machen und die am Schluss von Film zu tun, mit wirklich so Easter Eggs, die nur die Pixar-Fans kennen und lustige Querverweise und. Also bei A Bugs Life kommt zum Beispiel der Buzz Lightyear aus Toy Story in den Outtakes vor. Ich habe so einen kleinen Hinweis für die, die das vielleicht nicht wissen. Schaut euch das an. Damals war wirklich Pixar noch richtig kreativ gewesen. Das habe ich richtig cool gefunden. Muss ich wirklich sagen. Und ich kann wirklich sagen, auch Monster AG kommt noch heute gut an. Ich habe den gerade vor etwa einem halben Jahr oder so mit meinem Sohn geschaut. Und der funktioniert immer noch perfekt. Perfekt. Also Monster AG, Pixar 2000er, da bin ich wieder.
Genau, und jetzt vielleicht einfach noch schnell zu diesen Animationsfilmen zum Eingehen, einfach, was ihr ein kleines Gefühl bekommt, was alles hat gestartet und auch zum Teil mehrere Filme hat gegeben in diesen 2000er. Das ist eben Schreck, haben wir vorhin schon erwähnt, wo am Cult Movie Festival gezeigt wird. Dann haben wir Kung Fu Panda, Up, Nemo, Madagaskar, Wall-E, Cars, die Unglaublichen, Ice Age und noch weitere, weil vielleicht kommt ja noch einer vor, den ich jetzt so nicht aufgezählt habe.
Könnte sein.
Genau. Und einfach, dass das so ein kleines, das ist wahnsinnig, oder? Also da sind sie wirklich auf dem Höch gewesen. Wenn du die heute anschaust, hat das Niveau natürlich schon ein bisschen abgenommen.
Genau. Jetzt komme ich mit einem richtigen Downer, es tut mir mega leid. Nee. Jetzt haben wir so über Comedy und Funny und Animation und gute Laune. Und ich komme rein mit meinem Zähne aus der Kalten, wie man so schön sagt, mit Requiem for a Dream aus dem Jahr 2000, ein Darren Aronofsky-Film. Und da weiss man schon, wenn der Darren Aronofsky einen Film macht, dann wird es nicht so wahnsinnig lustig. Damals Hauptdarsteller, noch sehr junger Jared Leto, als Harry Goldfarb, Jennifer Connolly als Marion Silver, Ellen Burstyn als Sarah Goldfarb und Marlon Wayans als Tyrant C. Love. Und das ist wirklich ein Drogen-Drama, das so ein bisschen anknüpft in der Tonalität an Trainspotting. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ist übrigens so ein Kult-Attack letztes Jahr.
Habe ich gesehen, letztes Jahr am Festival, habe ich geschaut, ja.
Genau. Und das ist auch so ein Drogenfilm, wo junge Leute in eine Abwärtsspirale geraten mit Sucht und der Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Und es ist wirklich, es geht um Heroin und es ist wirklich ein Film, der dich einfach runterzieht. Aber er ist wahnsinnig gut gemacht. Er hat gute Kameraarbeit, er hat sehr gute Einstellungen, Dialog. Er hat auch so eine harte Grundspannung die ganze Zeit. Also er zieht die so rein mit so einem Sog. Aber hier ganz klar eine Triggerwarnung und ein Hinweis, wenn die Themen wenn die problematisch sind, dann schaut der Film vielleicht nicht oder schaut ihn vielleicht mit jemandem, den du kennst. Weil es ist schon ein harter Film und es ist wirklich ein Film, der dich emotional mitnimmt. Aber er ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Und für mich ist er auf dem Zenit gelandet. Leider halt nichts zum Lachen, aber ein guter, sehr guter Film. Wird übrigens nicht am Cold Attack Festival gezeigt.
Ja.
So, ins 9.
Ab ins 9. Ja, ich habe den einfach reinnehmen, weil den Film habe ich schon so manchmal gesehen und ich liebe den einfach und ich schaue den immer an Weihnachten. Jetzt weißt du schon, um was es geht.
Und ich habe eine Vermutung.
Ja, absolut. Es geht nämlich um Love Actually oder tatsächlich Liebe auf Deutsch. Und ja, eben, ich schaue da jede Weihnachten und das ist wirklich so ein Herzensfilm für mich. Da hätte einfach in die Liste rein müssen. Ja, ich glaube, da muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, den kennt ihr alle, wo ihr eben, weil ihr jedes Mal an Weihnachten läuft, wo einfach ganz verschiedene Geschichten zusammen erzählt, die eigentlich lose oder gar nicht zusammenhängen. Aber wo es eben darum geht, dass es eine Beziehung gibt, wo manchmal besser oder ein bisschen weniger gut ist. Und natürlich auch gespickt mit einem Cast, wo wahnsinnig ist, oder? Wo dann zwar zum Teil auch junge Schauspieler und Schauspielerinnen noch dabei waren, wo erst das bekannt wurden. Aber das ist wahnsinnig, oder, was da alles dabei ist. Und den hast du ja sicher auch schon mehr als einmal gesehen. Oder?
Ja, selbstverständlich. Love Actually ist ein absoluter Klassiker. Eight are a lot of legs, David, sage ich immer wieder. Und in dem Sinn, Hugh Grant und. Schaut, das ist ein herzerwärmender Film. Manchmal, wenn man nach heutigen Kriterien schaut, ist er manchmal ein bisschen weird. Und er hat auch ein paar Sachen drin, die man auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, romantisiert. Aber am Ende des Tages funktioniert er und irgendwie passt so. Also, Love Actually, es ist der Weihnachtsklassiker. Und er wird so bleiben.
Ja, moderner Weihnachtsklassiker, würde ich sagen. Hey? Ich glaube schon.
Ich habe keinen Weihnachtsklassiker. Ich habe ein Action-Drama, wo zwei Schauspieler mitspielen, die ich sehr schätze, wo du hoffentlich hast gesehen, und wenn nicht, musst du es unbedingt nachholen. Ich rede von Blood Diamond aus dem Jahr 2006. Regie damals der Edward Zwick geführt, der leider nicht mehr viele Filme gemacht hat. In der Hauptrolle natürlich der grossartige Leonardo DiCaprio als Danny Archer und neben ihm der Damon Hunzu, der Solomon Vandy, Jennifer Connelly als Maddie Bowen. Und das war so ein Action-Drama mit dem Leonardo DiCaprio. Auch, ich sage jetzt mal, über ein Thema, das irgendwie noch nicht so überproportional so in grösseren Hollywood-Produktionen vertreten war. Und darum hat es mich damals extrem interessiert, wo der ins Kino kam, wo der angekündigt worden ist. Und ich habe mich sehr gefreut. Natürlich, ich sehe den Leonardo DiCaprio eigentlich gern. Er hat wirklich in seiner ganzen Karriere wenig schlechte Filme gemacht. Und das war für mich einfach ein Highlight gewesen. Ja, damals der Damon Hunzu sehr geschätzt. Er ist übrigens gerade vor kurzem wieder in den Schlagzeilen gewesen, hat ein grosses Interview gegeben, dass er von Hollywood wahnsinnig unterbezahlt ist worden in den letzten Jahren. In grösseren Nebenrollen. Ich meine, er hat sogar in Marvel-Filmen mitgespielt in den letzten Jahren und hat zum Teil wirklich müssen schauen, dass er über die Runde reinkommt. Also, man merkt also, dass die, ich sage jetzt mal, rassistischen, zum Teil rassistische und voreingenommene Strukturen in Hollywood immer noch das Thema sind. Aber zum Film, es ist ein Film, der spielt während dem Bürgerkrieg in Sierra Leone in den 90er Jahren und er tut dort so ein bisschen die Hintergründe vom Diamantenschmuggel und illegalen Diamantenhandel und Abbau und wie die Leute dort ausgebeutet werden, beleuchten. Er macht das natürlich sehr oberflächlich, da muss man ehrlich sein, also das hat jetzt nicht ein Charakter von einer Dokumentation, aber er ist wahnsinnig mitreissend, er hat sehr grossartige Bilder, er fängt auch die Szenerie sehr gut ein, der Damon Hunzu überzeugt extrem und steht dort eigentlich fast mehr im Mittelpunkt als der Leonardo DiCaprio. Und am Ende des Tages sagt sie ja der Name schon, die sogenannten Blutdiamanten, die eben auch zur Finanzierung von Konflikten genutzt werden, die Story steht ein bisschen im Vordergrund. Und der Charakter eben vom Damon Hunzu, der Solomon Vandy, findet eben auf einer Mine, wo er arbeitet, einen Diamant und versucht den, sein eigenes Leben zu verbessern, aus der Mine raus zu schmuggeln. Und aus dem ergibt sich nachher eine eigene Story. Und der Danny Archer, gespielt von Leonardo DiCaprio, sie werden zusammengeführt und müssen sich durchschlagen. Und Jennifer Connelly kommt auch noch dazu und hat wieder eigene Motive, die sie in dieser Story umsetzt. Sie ist auch tätig dort in der Region als Journalistin und Beobachterin und. Also es ist wirklich ein Film, der im Ganzen sehr gut für mich hat funktioniert. Ich habe ihn sehr gut in Erinnerung. Ich habe ihn schon mehrere Mal so wieder geschaut seitdem. Und kann ihn wirklich empfehlen für all die, die ihn noch nicht gesehen
haben. So wie ich, muss ich zugeben, ich habe ihn wirklich noch nicht gesehen.
Ja, musst du auf die Watchlist tun. Blood Diamond ist wirklich gut. Ja. Ja.
Das mache ich unbedingt.
Also, wir gehen nahtlos weiter zu deinem 8. Was kannst du uns bieten?
Zu meinem 8. habe ich wieder... Ja, ich tue wieder das Thema wechseln, du bist immer so ein bisschen tief, du bist wieder Tommy, du bist ein bisschen deprimierend in der letzten Zeit gewesen.
Ja, es nimmt gegen Schluss, wird es ein bisschen positiver, aber ich weiss.
Ich habe wieder einen positiven Film, den ich auch schon x-mal gesehen habe und wirklich ein Herzensfilm ist von mir, vom Richard Linklater. Und das ist eben nicht aus dieser Trilogie raus, Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight. Nämlich, es ist ein Musikfilm, wo ich wahnsinnig Freude dran habe, und nämlich School of Rock mit dem Jack Black.
Oh, habe ich gerade vor kurzem geschaut.
Und das finde ich echt grossartig. Ja. Der Jack Black spielt... ist also ja so eine Band, wo aber sehr erfolglos ist und eigentlich keinen Job hat. Und der Mitbewohner will ihn zu der Wohnung ausschmeissen, weil er auch nie die Miete zahlt und natürlich nichts macht. Und nachher, wie es so kommt, nimmt er das Telefon ab, das eigentlich eben für seinen Mitbewohner wäre, und nimmt dann durch das eine Stelle an einer Schule. Und statt dass er dort richtig unterrichtet er eben Musik und gründet eben so eine Schülerband, wo sie dann das grosse Ziel haben, so einen Rock'n'Roll-Cast teilzunehmen und das dann auch machen. Und ja, das ist wirklich grossartig. Jack Black ist in wie er lebt und lebt.
Er ist ja auch Musiker, noch nebendran.
Genau, er ist auch Musiker und das Musik ist auch so gut. Und ich habe mir gerade letztes Mal wieder überlegt, wenn gibt es eigentlich wieder mal einen guten Musikfilm, oder? Also
Emilia Perez ist es nicht, so kannst du mal sagen.
Ja, wirklich.
Auch wenn er 11 Nominationen hat bekommen, ja.
Ja, genau. Irgendwie School of Rock macht dort alles richtig.
Er hat sehr viel Charme, der Film. Und auch der, die Schülerband mit ihm zusammen, das harmoniert, das hat eine gute Chemie. Klar, auch die Musik, wo da einfließt und so ein das Feeling von Band gründen und sich irgendwie versuchen durchzusetzen, das hat wahnsinnig gut funktioniert, ja.
Ja, und auch
die Kinder, wirklich ohne Witz, gab vor kurzem geschaut.
Und die Kinder, die dort mitmachen, also die haben wirklich dort die Musik gespielt und selber auch gesungen.
Stimmt, ja.
Und ja, das ist einfach grossartig. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, School of Rock, schaut dort mal rein, gibt's überall, kommt da zwischendurch mal im Fernsehen.
Genau, noch Rest in Peace, der Schlagzeuger von der Schülerband, Jungdarsteller damals, ist mit 24 beim Notunfall verstorben. Lebt leider nicht mehr, hat leider nie eine grosse Karriere gehabt, hat sich nie können durchsetzen im Filmbusiness, ist seine erste Jungrolle gewesen und danach ist er auch wieder von der Bildfläche verschwunden. In dem Sinn Rest in Peace.
Ja, jetzt drückst du die ganze Stimmung wieder ab.
Ja, es passt zu meinem nächsten Film. Deep Top. Aber ein Film, den du hoffentlich hast gesehen. Weil, wenn ich dich jetzt frage, welches ist die beste Rolle, die der Christian Bale je hat gespielt, würdest du was spontan antworten? Lass mich raten. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, The Machinist oder Batman oder...
Nee,
was kommt der neue Sinn?
American Psycho.
Danke vielmals und das ist mein Platz 8. American Psycho aus dem Jahr 2000. Mary Harron in der Regie. Christian Bale als Patrick Bateman, der William Dafoe. Donald Kimball, Jared Leto, Paul Allen. Chloe Sevigny als Sean. Es ist einfach ein absoluter Hammerfilm. Basierend hier auf einem extrem... krasser Roman, krasse Buchvorlage, wo ich wirklich, also zarte Gemüter sollten nicht lesen. So viel kann ich schon mal sagen, weil die schlimmsten Stellen aus dem Buch haben sie sich für einen Film ausgespart. So viel kann ich auch schon mal sagen. Kurz schnell, um was geht es? Es geht um Patrick Bateman, gespielt von Christian Bale. Er ist ein wohlhabender, charismatischer Investmentbanker in Manhattan, der scheinbar das perfekte Leben führt, aber die makellose Fassade, die hat eben eine psychopathische Persönlichkeit hinten dran, die er im Geheimen auslebt in Gewaltfantasie und Mordlust und er ist so selbstverliebt und narzisstisch und das treibt ihn in einen völligen Wahn. Und seine Morde und alles, was er anderen, insbesondere Frauen, antut, wird immer wie schlimmer und sein Geisteszustand wird immer wie schlechter. Und wo diese Abwärtsspirale herführt, das müsst ihr noch unbedingt die American Psycho aus dem Jahr 2000 anschauen. Das ist eine absolute Filmempfehlung, auch wenn er leider vom Thema her jetzt auch nicht wirklich gerade zum Schmunzeln ist. Ja. Hast du hoffentlich gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Genau. Aber noch nicht so lange.
Wirst du mir, zustimmen? Oder?
Ja, absolut. Bei mir hat er es nicht in die Top-Liste reingeschafft. Muss ich sagen, sehr spezieller Film natürlich.
Ja, absolut, ja.
Aber ja, sehr gut. Wenn ihr das mögt, so ein bisschen Psycho, Horror, nein, Horror, wow, ist schon ein bisschen Horror-Aspekt, hat schon auch drin. Ja, schaut da rein. Und der Christian Bale, ja, ist natürlich grossartig in dieser Rolle.
So, jetzt. Kannst du die Stimmung wieder ein bisschen löpfen, oder wie sieht es?
Nein, nicht wirklich.
Nicht?
Ich kann es schon ein bisschen vorwegnehmen. Also, meine besten drei oder lustigsten Filme so, sind eigentlich jetzt durch. Jetzt geht es schon ein bisschen ins Düstere rein. Und auf meinem Platz 7 sind wir jetzt angekommen. Habe ich glaube, den besten Film von einem wahnsinnig guten Regisseur, nämlich von Park Chan-wook, den ich hier auf dem 7 habe, mit Oldboy von 2003, den ich auch noch nicht so lange her gesehen habe. Und bin froh, habe ich den nachgeholt, weil das ist wirklich ein grossartiger Film, der ganz verschiedene Aspekte drin hat. Natürlich mit den Kampfszenen, die drin sind. Da im Gang, der ziemlich legendär ist, oder? Weißt du, welche ich meine, gell?
Ja, klar, ja, natürlich.
Und, aber auch der, ja, es ist ja eben nicht nur ein Schlägler, sag ich jetzt mal, der den Film hat, weil er bietet den sonst auch noch ganz viel mit einem grossartigen Schluss, den man so nicht erwartet. Und ja, darum auf meinem Platz 7.
Wunderbar. Ja, jetzt tue ich dafür, schau, ich tue mich rehabilitieren.
Jetzt hebst du die Stimmung von mir.
Ich habe die Stimmung hier bei uns im virtuellen Raum. Und zwar mein Platz 7, Regie Brad Bird. Mein Animationsfilm in der Top 10. Du hast es angekündigt. Natürlich, wie könnte es anders sein, Ratatouille aus dem Jahr 2007. Einfach aus dem ganz einfachen Grund. Ich koche gerne. Ein Film über das Kochen, ein Animationsfilm über das Kochen, spielt in Frankreich, eine kochende Ratte, da kann eigentlich nichts schief gehen, nach mir. Und es ist ein so ein herziger Film. Er hat so viel Charme, er hat so viel Liebe zum Detail. Er fängt irgendwie auf eine kindliche, aber trotzdem sehr detaillierte und charmante Art an die, ich sage jetzt mal, Gastro-Welt aus Frankreich und Paris, wenn man das ein bisschen kennt und ein bisschen weiss, die Anspielungen auf Bocuse und so weiter, die da einfließen, das ist wirklich sehr, sehr liebenswert gemacht. Ja, natürlich, es ist nicht eine französische Produktion, trotzdem muss man sagen, es ist wirklich ein herzerwärmender Film, eine herzige Geschichte von der Ratte Remy, wo eine außergewöhnliche Gabe für eine Ratte hat. Er kann nämlich sehr, also er hat einen sehr, sehr ausgeklügelten und feinen Geruchssinn und hat eine grosse Leidenschaft fürs Kochen und kann so nicht verstehen, dass all seine Rattenfamilien und Freunde ständig irgendwelchen Müll aus der Kanalisation essen. Und das treibt ihn dazu, in ein Restaurant einzubrechen, wo er dann abends die, ich sage jetzt mal, gute Lebensmittel versucht zu stellen, weil er ja viel höhere Ansprüche ans Essen hat. Und dann passiert eben etwas, was ihn in diesem Restaurant hält. Und wenn ihr den noch nicht gesehen habt und wollt wissen, wie es weitergeht, dann müsst ihr unbedingt den Ratatouille aus 2007 schauen. Ein wunderschöner Film. Wirklich. Und ist übrigens auch ausgezeichnet worden, Oscar für den besten animierten Spielfilm. Damals.
Ja, finde ich wirklich auch grossartig. Einfach eben schon nur die Ausgangslage oder eine Ratte, die kocht. in der Küche ist. Und das will man ja nicht, oder?
Noch in der Bio-Küche
innen will man sicher keine Ratten haben. Und das ist, ja, kommt dann wirklich auch grossartig raus. Also ein ganz, ganz schöner Film. Ja, den muss man einfach gesehen haben.
Den muss man gesehen haben, finde ich auch. Und das war der fehlende Pixar-Film in dieser Liste, die du vorher hast aufgezählt hast. Jetzt können wir, das Geheimnis lüften.
Jawohl, genau. Und ich möchte noch etwas nachholen, weil ich vorhin nämlich vergessen habe bei meinem 7. nämlich die Old Boy, der läuft am Cult Attack Festival am Freitag, am Abend, am 12. Ich könnte reinschauen.
Das habe ich vorhin noch vergessen. Auf die Gefahr hin, dass wir uns nicht wiederholen, weißt du, was meine Nummer 6 ist? Deine Nummer 7. Darum halte ich mich kurz, damit wir uns nicht ständig wiederholen. Wir haben ja unsere Listen nicht abgeglichen, darum kann es das halt geben. Meine Nummer 6, 2003, Park Chan-wook, Oldboy. Wie du jetzt gerade gesagt hast, geht noch schauen. Es ist ein absolut koreanischer, ein absolut Kultfilm. Sehr speziell, sehr eigen. Hat eine der besten One-Take-Szenen ever.
Das ist eben hier im Gang, oder? Ja.
Genau. Und also das ist, wenn ihr die Möglichkeit habt und wirklich Sitzleder habt bis am Morgen, Entschuldigung, Mitternacht, um 4 Uhr ab 12 Uhr wird er, glaube ich, gezeigt.
Ja, dann geht euch der unbedingt. Schon ein bisschen spät,
Geht auch unbedingt schauen. Drum. Jetzt habe ich mein 6 vorgezogen, dass wir uns nicht wiederholen innerhalb von einem Film. Und dann überlasse ich dir jetzt dein 6.
Ja, ich habe auch einen absoluten Kultfilm auf die 6. Und wie ich vorhin gesagt habe, ist die Stimmung nicht viel besser geworden. Es ist nämlich ein Horrorfilm, aber einer, der so kultig ist. Und ich glaube, diese Szene kennt ihr alle, wo nämlich das Mädchen aus dem Fernsehen rauskommt.
Oh.
Das kennt ihr alle. Das ist The Ring aus dem 2002 mit der Naomi Watts. Und der ist mir ziemlich eingefahren. Ich habe ja bis jetzt nicht so Horrorfilme geschaut. Das habe ich ja erst jetzt wieder ein bisschen angefangen. Aber The Ring habe ich gesehen, schon ganz früh, wenn nicht sogar dann, als ich rauskam. Und ja, der ist mir recht in Erinnerung geblieben. Einfach wegen dem Horror, den er zeigt. Es geht nämlich darum, dass wenn man ein Video schaut, dass man eigentlich nach 7 Tagen, ist es glaube ich, dann stirbt. Und das, was die Journalistin untersuchen, eben gespielt von der Naomi Watts, und sie lässt aber das Video daheim, oder das Videokassette daheim rumliegen, und dann schaut das Video ihres Kind. Und darauf läutet eben dann das Telefon, und so fällt es bei allen an, und so ist sie dann in diesem Strudel inne und probiert es eigentlich dann aufzulösen oder eben aufzuheben, dass da nicht das passiert, was bei allen anderen passiert. Und auch die Auflösung von diesem ganzen Film habe ich wahnsinnig gut gefunden. Es ist ja nicht so immer bei den Horrorfilmen, dass da eine gute Logik dahinter ist oder das Mysterium auch gut aufgeschlüsselt wird. Und das ist aber hier gegeben. Und darum hat das bei mir unbedingt in die Top-Liste rein müssen.
Ja, hast du das Original aus Japan mal gesehen?
Nein, das habe ich nicht gesehen.
Und zwar hat ja das Original ein bisschen History um The Ring. Das ist jetzt das amerikanische Remake, das auch wirklich gut ist. Ist sogar ein bisschen besser als das Original, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sage ich selten. Aber vielleicht einfach, wenn es dich mal interessiert, The Ring, das Original, beziehungsweise Ringu auf Japanisch aus dem Jahr 1998 vom Hideo Nakata, Drehbuch Hiroshi Takahashi, kannst du mal reinziehen, wenn du mal das Original schauen willst.
Das ist gut, das habe ich wirklich gar nicht gewusst. Gut, erwähnst du das, ja.
Genau. Du, der ja gerne japanische Filme hast und ja immer wieder mal japanische Filme schaust, darum kann ich dir empfehlen, weil musst du vielleicht mal reinziehen, wenn du den noch nicht hast gesehen.
Absolut, genau. Ja. Und dann mache ich weiter, dass wir in der Dreierfolge haben, weil beim nächsten Film, beim 5, da können wir ganz kurz drüber gehen, weil da haben wir schon im Vorfeld jetzt kurz drüber geredet. Das ist eben das Highlight. Der Film am Cult Attack Festival.
Ah.
The Dark Knight von 2008 von Christopher Nolan, wo eben der Heather Ledge ja, leider verstorben, aber hier, glaube ich, in seiner Paraderolle ja drinnen ist, mit dem Joker, wo er ja postum der Oscar hat bekommen. Und eben der Christian Bale, den du schon vorhin hast erwähnt, in American Psycho, auch hier als Batman und Bruce Wayne spielt. Und ja, also der gehört einfach in die Top-Liste rein, finde ich.
Ja, absolut.
Bei mir jetzt hier vielleicht schon auf dem 5. Vielleicht noch ein bisschen früher, weiß es nicht. Und ja, aber eben, wenn ihr den nicht gesehen habt oder vielleicht eben wieder nochmal im Kino weggeschaut, dann habt ihr jetzt Gelegenheit dazu.
Genau. Und soll ihr etwas verraten? Wir haben ein Director-Match.
Okay.
Und zwar,
das zählt ein bisschen, halb zählt das.
Es zählt ein bisschen auf, als halben Match. Ich habe nämlich auf meinem Halftime-Platz, auf dem 5. Platz, habe ich Memento von Christopher Nolan aus dem Jahr 2000. Und das war eigentlich so sein Durchbruch gewesen in die grösseren Hollywood-Produktionen. Memento ist wirklich, gilt schon fast als Kultfilm von ihm. Und ist für mich einfach etwas, was ich immer mal wieder vornehme. Kann ich seitdem, wenn man bedenkt, dass das jetzt fast, ja, nicht nur fast, das ist 25 Jahre her, habe ich den Film immer wieder mal geschaut. Und der ist wirklich, also wirklich sehr gut gealtert und kann ich wirklich weiterempfehlen. Damals in der Hauptrolle der Guy Pearce als Leonard Shelby, Carrie Ann Moss, die man ja aus Matrix kennt, als Natalie und Joe Pantoliano als Terry. Und das ist, dort hat er ein bisschen angefangen mit seiner asynchronen Erzählweise und ich will echt gar nicht zu viel über den Film verraten. Es geht um Gedächtnisschwund, es geht um asynchrone Erzählweise, es geht um, um einen Mordfall aufzuklären und damit hat es sich, so mehr wollte ich gar nicht sagen. Schaut euch Memento an, es ist ein ganz spezielles Filmerlebnis und ich kann ihn wirklich nur empfehlen.
Weißt du was? Ich habe den erst gerade vor einer Woche erst geschaut, und zwar das erste Mal geschaut, wo ich das noch nachgeholt habe. Und ja, ich gebe dir recht, er ist sehr gut, er ist schon sehr gut gealtert. Für mich hat er jetzt nicht ganz in die Top-Liste rein, ja, passt. Ich habe eben auch erst gerade jetzt kann ich es gerade nicht sagen, irreversibel.
Irreversibel, ja.
Ich kann es fast nicht aussprechen. Vom Gaspar Noé geschaut, wo ja so ein bisschen ähnlich funktioniert, der Film, wie er aufgebaut ist. Genau, und darum hat es mich jetzt natürlich nicht so gepackt, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu kurz aufeinander gewesen. So.
Ja. Aber irreversible, irreversible, wichtige Triggerwarnung, ganz schlimme Vergewaltigungsszene für alle die, die den Film auch noch schauen wollen. Das müsst ihr euch bewusst sein, es ist ein ganz harter Film und es gibt auch am Anfang des Films eine ganz schlimme Tötungsszene mit einem Feuerlöscher. So einfach schon was sagen.
Absolut, genau. Und darum, ja, es ist eben vielleicht ein bisschen vor... Aber ich kann es verstehen, oder? Dass man sagt, ja, der hat etwas, der Film, weil eben die spezielle Erzählweise hat. Wo ja, aber Christopher Nolan auch in fast jedem von seinen Filmen macht, außer vielleicht eben
bei der
Batman-Trilogie.
Das ist richtig, ja. Es ist schon ein bisschen ein Trademark geworden. Mhm. Er tut sie verschiedene Arten auch ausleben. Manchmal hat es ein ganz wichtiges inhaltliches Element. Manchmal ist es sehr am Rand. Manchmal ist es der Überbau, dass die Zeit eine Rolle spielt. Aber es ist schon so ein bisschen etwas, was er gerne einsetzt. Das stimmt, ja. Gut, jetzt sind wir schon beim 4. He?
Sind wir schon beim 4., wo... Ja, der vielleicht ein bisschen die Augen verdrehen, wenn ich jetzt den nenne, weil...
Jetzt bin ich gespannt.
Es ist so ein bisschen eine Hassliebe, die vielleicht Teil auf den Film haben. Aber hey, es ist schlussendlich einfach der meist geschaute Film im Kino ever.
Oh, ich weiss, was jetzt kommt.
Und darum gehört Avatar bei mir in die Liste rein.
So weit vorne? Okay, ja, krass.
Ja, siehst du, und weil... Ich muss sagen, ich habe ganz ein spezielles. Das ist mir einfach ganz speziell in Erinnerung geblieben. Der Kino und mit dem 3D, wo ja dort ist.
Das Start vom 3D.
Genau, ja. Und das Kinoerlebnis war echt für mich so grossartig gewesen, bei Avatar, wo man einfach auch in diesem Urwald drin ist und ja, so alles hat umgetanzt, Viecher, wo da waren, Feen oder eben auch so Blumen, wo einfach, ja, dann, durch das 3D fast einfach neben deinem Kopf rum war, nebst eigentlich der ganzen Story, die dort eigentlich erzählt wird, habe ich das einfach wahnsinnig schön gefunden und das ist mir einfach in Erinnerung geblieben mit diesen blauen Figuren. Und ja, jetzt ist es vielleicht ein bisschen ausgelutscht, oder? Jetzt der zweite Film bin ich auch wieder schauen. Jetzt gibt es ja dann noch zwei mehr. Ich weiss nicht, ob er sich da ein bisschen übernimmt, der James Cameron, mit all diesen Avatar-Filmen. Aber ja, der erste war wirklich für mich sehr, sehr ein grosses Kinoerlebnis gewesen. Und darum habe ich ihn hier als Vieri in meine Top-Liste reingepackt. Und sonst muss ich glaube ich nichts als mehr über das, also ich glaube,
ja, ja, klar. Also ich gebe dir recht als Event, als Blockbuster und so. Was für mein Problem mit Avatar 1 ist, er hat mir dann doch über die Jahre nicht so nachgehalten. Und ich habe ihn ganz wenig rewatched. Und das ist bei mir immer das Zeichen, dass ein Film nicht so einen Impact hat jetzt gehabt bei mir. Aber ich finde, das ist auch nachvollziehbar. Er hat für das Kino auch was Kassenschlager angeht und so weiter, einen grossen, grossen Einfluss gehabt. Es war wirklich das erste Mal, dass jemand es gewagt hat, so eine richtige, komplette Motion-Captured-Animationswelt zu kreieren, so konsequent vom Anfang bis zum Schluss und das so kombiniert mit wenigen echten, realen Szenen. Und das ist schon ein grosser Schritt gewesen, den Cameron da gemacht hat. Das muss man ihm geben. Er ist jemand, der ja Technik immer als Limit treiben will. Das hat er auch dort gemacht. Damals hat es animationstechnisch im Unterhaltungskino nichts Besseres gegeben, wenn man nur Technik betrachtet.
Ja, ausserlich alles auch Animation, oder? Jetzt so überlegt.
Ja, also ein paar Schauspieler sind echt, aber am Ende des Tages ist es so 90% ein Animationsfilm.
Also klar sind Schauspieler echt, oder? Wo dann Sensoren, ja.
Klar. Also du hast ja Aufnahmen, wo die Schauspieler noch nicht ihren Avataren sind, dann spielen sie sich auch selber. Aber sie stehen natürlich grösstenteils vor animierten Hintergründen oder vor Bluescreens und so weiter damals noch. Da hat es ja noch kein Volume gegeben. Aber man muss trotzdem sagen, Kameratechnik, Animationstechnik, also Motion Capture Technik, das hat er immer am Limit gemacht. Das hat er jetzt auch für den letzten Avatar vor 2 Jahren ans Limit getrieben, wieder technisch. Das ist sein Trademark geworden. Und er hat immer ist Technik, ich sage jetzt mal Filmtechnik, Spezialeffekt, ist beim Cameron immer ein grosses Thema gewesen. Und das ist schon jetzt der Fall. Aber als Filmwerk hat es für mich nicht den Nachhalt gehabt. Ist einfach leider
ja, so. Ja, absolut. Ist okay, eben, ihr gesagt, Teil, das ist so ein Hassliebe, Teil finde es gut, Teil haben den natürlich nicht so gern, aber ja. Los.
Ja.
Fast 3 Milliarden hat er eingenommen im Kino.
Genau.
Und auf dem Rang 1. Weiss nicht, ob jemals ein Film die 3 Milliarden knackt. Weiss
es nicht. Gut, dann tue ich doch nachziehen mit meinem Nummer 4.
Gern.
Für mich persönlich der beste, ja, nein, es ist zwar eine schwierige Aussage, aber ich glaube schon, Top 3, vielleicht sogar Top 2 vom besten Nicolas Cage-Filmen. Der Nick Cage, der grosse Schauspieler aus den 90er und 2000er. Ja. Aus dem Jahr 2005, Lord of War. Und Regie damals der Andrew Niccol, Hauptdarsteller, wie gesagt eben, der Nicolas Cage als Yuri Orlov, der Jared Leto, du siehst, wir begegnen ihn wieder, als Vitali Orlov, der Ethan Hawke als Jack Valentine und Bridget Moen als Ava Fontaine. Und ich kann schon mal sagen, zwei von diesen Schauspielen, die ich gerade aufgezählt habe, die kommen dann nochmal in meiner Liste. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Nicolas Cage hier wirklich mit, du hast es selber schon oft erwähnt, sein Overacting, sein Theatralische, wo halt auch ein bisschen die Zeit hat passt, aber hier hat er wirklich eine grossartige Darstellung abgeliefert. Ich kann noch schnell kurz sagen, um was es geht. Hast du ihn gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen. Darum bin ich jetzt gerade erstaunt. Ja, nicht gesehen.
Der Yuri Orlov, gespielt von Nicolas Cage, wächst in einer ukrainischen Einwanderfamilie in New York auf und erkennt eben früh, so ein bisschen der Anreiz vom Waffenhandel. Er steigt ganz normal in das Geschäft ein, fährt das so ein bisschen in seiner Nachbarschaft an Handfeuerwaffen verkaufen und steigt dann nahe zu einem der grössten Waffenhändler der Welt auf, macht natürlich sehr viel illegale Geschäfte auch und an seiner Seite gespielt vom Jared Leto, der Vitali Orlov, der eben drogenabhängig ist und irgendwie sein Leben nicht so richtig in den Griff bekommt. Und das Wichtigste ist, dass der Juri ja wie ein Doppelleben führt. Also er ist gegen aussen der liebende Familienvater, ermöglicht seiner Frau sehr viel, weil er plötzlich sehr viel Geld hat. Und im Schatten ist halt nun mal seine geschäftliche Tätigkeit. Und wie das abgehandelt wird, der Film hat sehr viel Zynismus, aber er hat sehr viel auch harte Szenen, er hat auch er kratzt so am Schwarzhumorig, aber hat immer einen sehr ernsten Unterton und schafft es über die ganze Lauflänge. Und das ist für mich Lord of War. Ich habe den dann auch im Kino gesehen, das war wirklich ein Highlight gewesen. Der hat mir richtig den richtigen Impact gehabt bei mir und hat eine unglaubliche Eröffnungsszene. Er hat eine stringente Story, gute schauspielerische Leistungen, spielt an echten Schauplätzen und. Also zieht nach Lord of War rein, dann könnt ihr nach mieten, streamen. Ist wirklich eine Empfehlung.
Ja, den muss ich mir aufschreiben. Habe ich wirklich nicht. Den habe ich nicht einmal auf dem Radar gehabt, jetzt für die Liste irgendwie zusammenzustellen. Also natürlich, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber er ist mir wahrscheinlich nicht so rausgestochen.
Den musst du unbedingt nachholen, ja, kann ich dir sehr empfehlen. Ja, ja, wir sind auf dem Treppli, Moski. Wer hast du auf dem Bronzenplatz?
Ja, wir sind auf dem Treppli und da ist wieder eine Schauspielerin zuvorderst vorne, die ich heute schon mal aufgezählt habe. Und auch ein Regisseur, wo wir erst gerade darüber geredet haben, der eben leider verstorben ist, ein David Lynch-Film und in der Hauptrolle eben Naomi Watts. Und ich rede von Mulholland Drive aus 2001, wo ich auf dem dritten Platz habe. Und ich habe hier, ich muss sagen, also es ist ein sehr, sehr spezieller Film, halt David Lynch-mässig. Es geht nicht darum, dass eine Frau, Naomi Watts, hat einen Autounfall in den Mulholland Drives oben, wo eben ganz viele Kurven haben in Los Angeles, Hollywood. Und sie hat dann eine Amnesie und versucht dann mit einer anderen Frau, gespielt von der Laura Herring, herauszufinden, so ein bisschen, was passiert ist. Und das geht da in eine ganz wilde Geschichte über. Das müsst ihr selber erleben. Aber ich habe so ein bisschen einen persönlichen Bezug nämlich zu dem, weil ich bin dann, das erste Mal, als ich in Amerika war, haben wir den Camper gemietet, dort recht in der Nähe und wollten zu einem Campingplatz fahren und haben den nicht gefunden. Und ich bin schon oder dort das erste Mal in Amerika mit einem riesen Camper, keine Ahnung wie und wo und überhaupt, und finde den Campingplatz nicht. Und ich bin dort, ich weiss nicht, 3-4 Mal über die Mulholland Road übergefahren und die Leute gefragt, wo jetzt das der Campingplatz ist und hin und her und Zeugs und so.
Ja.
Und ja, dann ist der Film irgendwie vor Augen und ja, der macht es irgendwie... Macht dir das fast ein bisschen Angst, oder, was du dort hast? Das ist so ein bisschen der persönliche Bezug, den ich noch dazu zu diesem Film habe. Aber auch sonst natürlich grossartig. Und
ja,
sehr,
man ist ja
sehr
fest
kultig,
vorgenommen.
Oder auch, gell?
Richtig. Wir haben ja fest vorgenommen, David Lynch nochmal separat zu beleuchten, aufgrund von seinem Ableben. Mhm. Das haben wir noch im Petto, das wollen wir auf jeden Fall nochmal machen. Wirklich auch ein bisschen mit seinen Filmen näher zu beleuchten. Aber ja, ich habe keinen David Lynch-Film mehr drin, obwohl ich David Lynch eigentlich sehr schätze und auch fast alles gesehen habe von ihm. Aber ja, für mich steht das so ein bisschen für sich. Es ist so wie Kunstwerk. Es ist sehr speziell. Und darum habe ich ihn auch nicht in meine Top-Liste reingenommen. Aber ja. Die Anerkennung für seine Werke ist gross, absolut, von meiner Seite, ja.
Und ich habe wirklich gehofft, dass er jetzt im Cult Attack Festival läuft, aber leider... ist er nicht, aber ich weiss, es ist auch immer schwer mit rechten Zeugs und Verleihen und etc. Die Filme überhaupt zu bekommen, aber den hätte ich gerne nochmal im Kino gesehen. Wenn es irgendwo Gelegenheit gibt, würde ich das auf jeden Fall nachholen. Ja, das ist 3.
Mein 3, genau. Wenn ich dir sage, Antoine Fuqua, was kommt dir denn in den Sinn?
Nichts, da kann ich nicht mitreden.
Und zwar 2001 hat der Antoine Fuqua Regie geführt für Training Day. Und das ist für mich, ich sage ganz offen, ja, er hat Malcolm X gespielt, er hat alle, er hat, jetzt hätte ich fast Gladiator gesagt, Jesus Gott, Entschuldigung. Er hat der American Gangster gespielt, er hat unglaubliche Rolle gespielt, er ist ein Kultdarsteller, er ist grossartig, er ist Oscar prämiert, es ist der Denzel Washington als Alonso Harris, der Ethan Hawke als Jake Hoyt und der Scott Glenn als Roger und Eva Mendes als Sarah im unglaublich geilen Thriller Training Day von 2001. Für mich die beste Rolle, die der Denzel je gespielt hat, und wenn man einen guten, durchdachten, fantastisch gespielten und vom Anfang bis zum Schluss einfach mitreissenden Cop, Polizei, Gangster-Thriller aus Amerika, aus dem Milieu will sehen, dann sollte man wirklich Training Day gesehen haben. Und Training Day ist wirklich, ist echt ein Must-See. Und der Denzel hat damals auch den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Völlig verdient. Und der Ethan Hawke war als bester Nebendarsteller nominiert gewesen. Also man sieht, der hat dann eingeschlagen in diesem Jahr. Also wenn ihr den wirklich noch nicht gesehen habt, und den könnt ihr auch gut noch schauen, der ist super gealtert. Das ist ein Must-See. Absolutes Must-See. Mein Platz 3. Training Day.
Ich fülle heute meine Watchlist mit dir.
Ja, nein, ist wirklich ein super Film. Ich werde auch nicht zu viel inhaltlich verraten, ja, die Geschichte. Es ist ein Polizeianwärter, ein etablierter Polizist, der bei der Drogenfahndung in Los Angeles arbeitet. Und die treffen aufeinander. Er ist, der Denzel hat wie eine Ausbilderfunktion, der Ethan Hawke ist der Aspirant. Und was sie nachher auf der Straße von Los Angeles erleben und welche Hintergründe, welche Machenschaften, das wollte ich nicht zu viel verraten. Also schaut unbedingt Training Day. Ist für mich jetzt auch noch so ein bisschen ein Film gewesen, den ich mir sehr gut im Cold Attack Festival hätte vorstellen
können. Ich muss eben sagen, es ist so die 2000er Zeit, wo ich eben ein bisschen Filme habe verpasst. Das habe ich auch schon mal erwähnt, wo ich eben nicht so viele Filme habe geschaut, wo ich jetzt ja auch am Nachholen bin. Ihr habt es jetzt so gehört, jetzt habe ich schon 2-3 Mal gesagt, habe ich erst vor kurzem gesehen. Also es sind alles so ein bisschen Filme, wo ich am Nachholen bin oder eben jetzt noch muss. Und darum habe ich den sicher auch auf die Watchlist geschrieben. So, Silber von mir.
Leg los.
Ja, du hast es erwähnt, dass du ja das nicht so hast reingenommen, all die Filmreihen. Und ich habe jetzt halt stellvertretend einen Film hier bei mir auf den zweiten Platz gesetzt. Und das ist halt Lord of the Rings. Ich habe jetzt The Return of the King hier
verletzt
hergeschrieben. Aber ja, es soll stellvertretend für die ganze Reihe stehen, weil das muss man hier eigentlich, glaube ich, zusammen erwähnen. Und über Herr der Ringe muss ich sonst, glaube ich, nicht mehr erzählen. Ja, das ist euch allen bekannt und vor allem auch Viggo Mortensen, der hier natürlich gross ist worden in dieser Rolle inne. Und aber ja, die ganze Geschichte von Herr der Ringe, vom Buch natürlich auch, aber auch der Peter Jackson, der das wahnsinnig hat inszeniert. Und dann hat man eben noch nicht müssen irgendwie 5 Jahre warten oder 10 Jahre, bis alle 3 Filme sind rausgekommen, oder? Sondern sie sind wirklich gleich nacheinander gekommen. Und das ist heute gar nicht mehr möglich, oder? Die 3 Filme hat man wie fast zusammen gedreht. Und nicht
die hat man back-to-back gedreht.
Ja, genau. So, und dann einfach nacheinander raus. Gebracht. Das ist heute gar nicht möglich. Also du kommst weder das Budget über, oder? Und eben, wie wir ja jetzt auch bei diesen neuen Filmen sehen oder Weiterführungen, wo man ja ewig muss warten, bis der nächste Film rauskommt, oder? Im schlimmsten Fall ist er nicht einmal fertig gewesen. Da haben wir ja jetzt etliche Beispiele gehabt und ja, das haben sie hier gut gemacht, aber auch das CGI, das dann schon eingesetzt ist, oder? Das ist immer noch wahnsinnig gut gealtert. wenn du den heute siehst. Und er läuft im Rahmen auch von der Cult Movie Gang. Also es hat jetzt irgendwie ein Remaster von der Remaster-Version gegeben, die jetzt wieder ist rausgekommen, die ihr auf DVD könnt kaufen. Und die wird jetzt aber zum Teil eben auch im Kino gezeigt, auch alle drei Filme hintereinander. Und das macht auch Cult Movie Gang. Darum wird er nicht im Rahmen vom Cult Attack Festival gezeigt, aber auch sonst hat er da Gelegenheit dazu, respektive es ist wahrscheinlich schon durch, weil es ist immer ausverkauft. Das ist die schlechte Nachricht. Aber ja, das ist mein Film auf dem zweiten Platz und wenn wir jetzt vielleicht schnell noch auf die Filmreihen eingehen, nur, dass der
kurz, bevor kurz. Ich meinen zweiten Platz... Ja.
Genau,
einfach, ich habe nämlich bis zum 1 rauf keine Filmreihe mehr, dann passt das perfekt.
Genau, ja. Einfach nur, dass ihr seht, das ist so ein bisschen auch das Jahrzehnt von diesen Filmreihen gewesen, die gestartet haben, aber auch zumindest drin waren. Ich gehe sie einfach so ein bisschen durch, ihr kennt die alle und sie sind alle kultig und legendär. Kill Bill ist nicht ganz eine Reihe, aber es sind zwei Filme nacheinander von Tarantino. Dann haben wir Twilight haben wir schon erwähnt, Harry Potter haben dann angefangen, Spider-Man, respektive das ganze Marvel.
Mit Sam Raimi Spider-Man, ist richtig.
Genau, ja. Mit dem Iron Man, der auch dann hat gestartet. Dann Pirates of the Caribbean, kennt ihr auch alle. Fast and the Furious, der dann hat angefangen, der heute immer noch läuft, warum auch immer. Nachher Oceans 11, 12 und 13 und auch Final Destination, wo es ja auch schon wieder einen neuen Film das Jahr sollte geben. Born-Trilogie, wo ist dann rausgekommen.
Knauer-Thriller, Action-Thriller, wo man unbedingt muss schauen.
Genau.
Kann ich sehr empfehlen. Matt Damon.
Narnia habe ich da noch aufgeschrieben. Also ihr seht, wirklich grossartiger Jahrgang und eben auch so ein bisschen die ja, wo das so ein bisschen angefangen hat, aber dann auch noch eben besser ist gewesen und wo heute wieder hat abgenommen hat, eben weil man irgendwie drei, vier,
ja, man traut sich auch nicht mehr so Filmreihen zu machen und das Einzige, was sich noch an Reihen probiert, aber eigentlich auch keine mehr ist, sind halt die Comic-Universes, die ja aber auch in sich stringent nicht funktionieren, die wir immer wieder erwähnen, aber so filmgrosse Blockbuster-Reihen von 1, 2 oder 3 Filmen sind selten geworden und das ist ich weiß nicht, ob es der Zeitgeist ist, ob es sich die Studios nicht trauen.
Und manchmal halt auch nur eine Geldmacherei ist, oder? Und zum Teil ist es auch dann, wo die haben angefangen oder gestartet haben, ist es eben nicht nur um Geld machen gewesen. Klar, das geht immer so, aber wir haben nicht den Film nur wegen des Geldes wegen gemacht, sondern auch, weil man gute Geschichte hat zum Erzählen. Und das ist heute eben manchmal nicht mehr so.
Gut. Ja! Rauschen wir langsam aufs Eis. Ja, jetzt, weißt du, weißt ja das schon von meiner Jahresbestliste. Ich muss ja zwischendurch mal so einen speziellen reinbringen.
Ja,
mein Jahresbest Number One ist ja zum Beispiel im 24 mit Kneecap etwas gewesen, was wahrscheinlich niemand so auf dem Radar hatte, von euch zwei auch nicht.
Nee.
Und jetzt komme ich also noch mit meiner 2000er-Liste und habe ein bisschen etwas aus meiner zweiten Heimat müssen reinbringen, weil es mir wirklich sofort wieder ist in den Sinn gekommen, als ich über 2000er nachgedacht habe. Ich dachte, hey, Moment, der war doch auch noch in den 2000er gewesen. Und ich habe etwas aus Österreich auf meinem Platz 2, nämlich Silentium, Regie Wolfgang Murnberger, Hauptdarsteller Josef Hader, der grosse Kabarettist, als Simon Brenner, Polizist Simon Brenner, der Simon Schwarz als Rudi, der Joachim Kroll als Bischof Horvat, Maria Köstinger als Konstanze. Und das ist wirklich die Brenner, Simon Brenner-Filme, also der Privatdetektiv Simon Brenner, der ja auf Büchervorlagen basiert und der Wolfgang Murnberger eigentlich immer wieder verfilmt hat in den 2000er. Die haben wirklich Kultstatus im deutschsprachigen Raum und der beste und auch der düsterste von denen ist eben Silentium, der ja auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in dem Umfeld, in dem kirchlichen Umfeld auch noch spielt und so weiter. Und das ist wirklich ein grandioser Film. Hat auch sehr, ist auch sehr von den Kritikern auch hoch gelobt, aber zu Recht. Und das klingt jetzt ein bisschen unorthodox. Ah, Österreich ist ein Kriminalfilm. Gibt mir das irgendwie Tatort-Vibes? Nein, überhaupt nicht. Der Film ist 2004 rausgekommen. Er ist wirklich gut gealtert. Die Hauptdarsteller sind grandios. Ich meine, über Josef Hader muss man nichts mehr verlieren. Er ist einer der bekanntesten und meist ausgezeichnetsten Kabarettisten im deutschsprachigen Raum von den letzten 20, 30 Jahren. und hat wirklich auch als Bühnendarsteller Kultstatus. Mir gefällt Silentium extrem gut. Das ist eine richtige düstere Thriller-Kriminalgeschichte, wo einfach halt auch der, ja, hat ja der Wiener Touch drin, das Morbide, wo auch zu Wiener Filmen gehört. Und das ist ein Film aus dieser Reihe. Wenn man einen schaut aus dieser Brennerreihe, da gibt es noch den Knochenmann, Komm, süßer Tod und Das ewige Leben, ist das der, den man muss gesehen haben.
Ich habe festgestellt, dass englische Titel tun einfach viel besser als die deutschen, oder?
Das stimmt, ja.
Darum schreckt das vielleicht ab, so einen Film zu schauen, aber ja.
Nein, ja. Silentium kann ich wirklich empfehlen. Hat 2005 den Österreichischen Filmpreis gewonnen und für mich völlig zu Recht. Schaut den, habt keine Angst. Es ist nicht ein Til Schweiger-Film oder in diesem Vibe innen. Also da kann ich nicht wirklich Angst nehmen. Es ist auch nicht ein Tatort. Also schaut ihn wirklich. Tolle Arbeit, tolle Filmarbeit aus unserem Nachbarland.
Gut, schon wieder etwas für die Watchlist. Du, jetzt haben wir noch ein paar Honorable Menschen, nehmen die noch vor dem Eis. Ganz, ja. Nur schnell erwähnen. Ich habe drei, wie viele hast
du? Ja, auch nicht viel mehr. Maximal. Sonst wird es ewig.
Ich gehe so nur schnell durch. Wir gehen nicht gross auf die Filme ein. Meine drei sind Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ein Riesentitel, he? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mit dem Jim Carrey hier in der ernsten Rolle, eine Romantikgeschichte mit der Kate Winslet noch, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood. Also ihr seht, Riesencast, den, wo so ein bisschen, ja, darf fast nicht so viel erzählen, sonst wäre es so ein Spoiler. Schaut den wunderbaren Film, wo ich eben auch gehofft habe, Kult Festival, aber ist er leider nicht. Dann habe ich Million Dollar Baby, der Oscar-Film von Clint Eastwood und Hilary Swank, wo auch der Oscar hat bekommen, und der Morgan Freeman, wo auch noch den Oscar hat bekommen, in der Nebenrolle. Ein Boxer-Drama. Und dann habe ich noch Children of Men von 2006 mit dem Clive Owen, wo ja wahnsinnig in Dystopie-Film ist und ziemlich unter die Haut geht.
Das sind meine, den drei. Könnt ihr im Cold Attack Festival schauen.
Ah ja, genau. Gut, ja, ich weiß. Unbedingt.
Ja, ich picke mir auch noch ein paar raus. Departed, Unter Feinden, Martin Scorsese-Film aus dem 2007. Damals schon eine Neuverfilmung gewesen, von einem älteren Film, aber grossartig besetzt. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg und natürlich der Jack Nicholson als Gangsterboss. Also das ist etwas, was ihr einfach müsst sehen. Ja, da geht wirklich in die ganzen Kultreihen, Pate und all die grossen Gangsterfilme rein. Also der ist ein Must-See, definitiv. Sonst habt ihr etwas verpasst. So ein bisschen ein persönliches Highlight, weil wir vor kurzem auch über Wrestling-Filme geredet haben. The Wrestler aus dem 2008. Vielleicht die letzte grosse Rolle von Mickey Rourke nach seinen persönlichen Problemen, die er seit Jahren hat, wo er konnte brillieren. Ist übrigens auch ein Darren Aronofsky-Film, wer hätte es gedacht, mit der Marisa Tomei. Dann müsst ihr unbedingt schauen, ein Drama über einen gescheiterten Wrestler, der immer wieder mit seiner Karriere hadert und am Rand von der Gesellschaft lebt. Auch für mich ein Drama. Du hast ja noch gerne Drama. Das ist etwas für dich, oder?
Ja, ja, habe ich auch noch nicht gesehen, der Wrestler.
Genau.
Und Marisa Tomei muss ich sowieso eigentlich schauen, weil das ist ja mein Crush, den ich habe.
Marisa Tomei, ja. Ist die Crush? Das habe ich gar nicht gewusst, ja. Siehst du? Ja, geht's, du. Ja, und für mich ein Film, den du ja unbedingt noch am Cult Attack Festival schauen willst und den ich halt jetzt gleich noch erwähnen muss, und das ist Snatch. Es ist nämlich der beste Guy Ritchie Film. Für mich einfach der Guy Ritchie-Film, der wo genau das verkörpert, wo der Guy Ritchie seine Anfangsjahre ausgemacht hat, der ist gerade noch ins 2000er reingerutscht. Schaut da unbedingt eine schwarz-humorige Komödie, unter anderem mit dem Brad Pitt und mit dem heute immer wiederkehrenden Action-Baller-Super-Rache-Thriller-Film mit dem Jason Statham damals noch. Wirklich fast ihre Charakterrolle, muss man fast so sagen. Also, ja, Snatch, kannst du dich also freuen. Du willst nicht unbedingt schauen, oder?
Ja, bin ich gespannt. Ja.
Genau, genau. Und der letzte, ja, Michael Mann ist natürlich ein Begriff. Vor allem wegen Heat, aber Heat ist nicht ganz 2000er. Und darum Collateral, das Psychodrama, ein Psychothriller mit dem Tom Cruise und mit dem Jamie Foxx. Den müsst ihr unbedingt sehen. Der ist auch grossartig. 2004 rausgekommen, hat es aber bei mir auch nicht in die Liste geschafft. Ich könnte noch viel, viel aufzählen, die grossartig waren. Das Social Network und. Also, es hat wirklich richtig grosse Filme gehabt. Aber am Ende des Tages wird die Liste ellenlang.
Genau. Und darum tun wir jetzt noch den erzählen, der es bei uns ganz hoch geschafft
hat. Ich verrecke, wenn wir jetzt ein Match haben. Ich habe so das Gefühl.
Ich gehe, weil einen haben wir noch nicht erwähnt, der einfach da reingehört und wo der beste Film ist, wo ich keine Ahnung, wie manchmal, dass ich den gesehen habe. Er ist schon recht kultig.
Ja, es könnte. Ich spüre es langsam. Jetzt bin ich gespannt, ja.
Was jetzt ja hat eine Fortsetzung gegeben, wo ich noch nicht gesehen habe, aber nicht so gut soll sein, hast du erzählt. Aber das Eis ist natürlich kultig, oder?
Das stimmt. Das Sandalendrama.
Sandalendrama vom Maximus, nämlich der Gladiator.
Voilà. Stimmt, und wir haben ein Match.
Ja.
Ja, es ist halt schon. Ja, ich habe lange gekadert, soll ich so einen Blockbuster auf 6 nehmen, Ridley Scott und, hin und her überlegt, aber er hat mir halt schon damals sehr gut gefallen, muss ich schon sagen, oder? Ja.
Ja, er ist einfach, also der hat ja alles, was ein Film kann bieten. Mit dem Russell Crowe natürlich ein wahrer Held hier, aber der Joaquin Phoenix, der natürlich auch hier in der Paraderolle drin ist. Und, aber auch sonst, und darum verstehe ich auch nicht, dass man irgendwie jetzt ja das 2 hat gemacht, das hast du ja schon erzählt.
Richtig, ja.
Und ich scheuche mich auch ein bisschen davon, Tage zu schauen, weil eben Gladiator, das Original oder das Eis, wie man auch immer, dass man dem sagen will, ist einfach wirklich so grossartig mit dem Sound von Hans Zimmer, wo übrigens der Gladiator hat übrigens die gleiche Musik wie Pirates of the Caribbean, einfach nur so. Aber ja, es ist wirklich, also der hat einfach alles, oder? Und ja, x-mal gesehen, was ich eben noch nicht gemacht habe, was ich schon lange hätte wollen, im KKL zeigen sie ja den Alben und dann spielt das Orchester die Originalmusik dazu, wo ein Kollege von mir schon ein paar Mal ist geschaut, Grüße gehen raus an Ivo, und mir gesagt hat, dass es ein wahnsinniges Erlebnis ist, wenn man das so kann erleben kann, habe ich leider noch nicht geschafft.
Okay. Ja, schön, würdiger Abschluss mit dem Sandalenfilm Nummer 1 aus den 2000er mit dem Russell Crowe in Bestform. Natürlich hat er auch noch ganz grossartige andere Rollen gespielt. Seine zweite Rolle in American Gangster, A Beautiful Mind und. Aber Gladiator hat damals einfach schon einen rechten Impact gehabt. Und nicht zu vergessen, glaube die letzte grosse Rolle in Hollywood vom Ralph Möller.
Absolut, ja genau.
Und er ist, glaube ich, nicht mehr gekommen. Aber selbst der hat dort funktioniert. Es ist, der ist das Letzte, was Ralph Möller noch zu bieten hatte in den letzten Jahren. High Alarm auf Mallorca oder so. Ja, in dem Sinn, aber ein versöhnlicher Abschluss mit dem Sandalenfilm aus den 2000er. Ja, und wir sagen nochmal, geht ans Cult Attack Festival, schaut die Filme, seid nicht traurig, wenn euer Film nicht drunter ist oder gerne hättet gesehen. ich glaube, auch in Zukunft werden wir noch weitere Cold Attack Festivals haben. Ich bin gespannt, was sie in Zukunft werden machen. Aber jetzt schauen wir mal auf das Neue führen. Geht die 2000er-Filme schauen, füllen die Kinos auch. Die Jungs und Mädels werden sich freuen von der Cold Attack und von der Movie Gang. Let's go.
Genau, und ja, sprecht uns an, wenn ihr uns seht. Wir sind sicher auch dort. Also sagt Hallo zu uns. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr uns ansprecht. Und sonst, ja, geniessen die Filme. Eben ein grossartiges Jahrzehnt gewesen. Und geniessen es daheim oder eben am Cult Festival. Dann sage ich Fang. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen auch von meiner Seite. Bis nächstes Mal bei Schau mal und habt's gut.